Deutschlandfunk Interview.
Zu Beginn der vergangenen Woche, da wurde mal wieder geschimpft, gegrummelt, sich beklagt, auch öffentlich, auch an dieser Stelle hier im Deutschlandfunk. Die Rede ist vom Tag der deutschen Industrie, vom Zustand der deutschen Wirtschaft. Deutschland sei auf dem Weg, der kranke Mann Europas zu werden, heißt es damit unter. Und auch der frühere EU-Kommissar Günther Oettinger von der CDU, der hat es so ausgedrückt, angesichts geringer Innovationsfähigkeit und Reformbereitschaft, Deutschland sei für ihn ein Absteigerland im Sinkflug und ein Sanierungsfall, so Oettinger. Und weiter, die öffentliche Debatte hierzulande genüge den Herausforderungen in keiner Weise. Am Telefon ist nun Ulrike Malmendier, sie ist Professorin für Finanzmarktökonomik an der Hayes School of Business der University of California in Berkeley. Zudem ist sie Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, also der sogenannten Wirtschaftsweisen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Malmendier, ist Deutschland schon wieder der kranke Mann Europas?
Das würde ich persönlich nicht so sehen. Wir sind sicher nicht in einer Boom-Periode, aber ich möchte doch vor Augen halten, wie viel besser wir bislang durch die Energiekrise, und zwar eine Energiekrise auf dem Rücken der noch nicht ausgestandenen Corona-Krise gekommen sind, wenn wir gleichzeitig mit der Klimakrise ringen. Inflation haben wir gesehen, wie sie es in Deutschland lange nicht mehr gegeben hat. Also Sie erinnern sich an die ganzen Unrufe von der Deindustrialisierung Deutschlands. Das sehe ich derzeit in den Zahlen wirklich nicht.
Das heißt, das klingt jetzt sehr nach amerikanischem Optimismus, den Sie ausstrahlen. Braucht Deutschland mehr davon?
Optimismus schadet nie. Das kann Investitionsbereitschaft und Konsum ankurbeln. Ich will aber natürlich die Lage auch nicht verzerren. Es ist sicherlich nicht so, dass wir jetzt gerade in eine Boomperiode einsteigen. Und ich denke auch, es ist durchaus ein Moment, wo wir strategisch nachdenken können, wie es mit Deutschland weitergehen kann, wie diese Themen, die Sie am Anfang angesprochen haben, Innovationsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit, wie die weiter gefördert werden können.
Was muss denn da jetzt passieren?
Naja, zum einen sind wir in einer Situation, vielleicht nicht ganz unähnlich den Ölpreisschocks der 1970er Jahre, wo sich die Industrie etwas anpassen muss. Und das fällt uns in Deutschland im Vergleich zum Beispiel zu den Amerikanern manchmal ein bisschen schwer, denke ich. Also ich nehme da immer gerne das Beispiel Autoindustrie, warum wir um Himmels Willen nicht die führende Industrienation im Hinblick auch auf die Elektroautos und autonomes Fahren geworden sind, sondern an den alten Pfründen festgehalten haben, die uns so lange gut gedient haben, ist mir immer noch nicht ganz klar. Und ich hoffe, dass sich diese Einstellung etwas ändern wird. Mein Wunsch ist es also, dass wir uns in Deutschland ganz kühl überlegen, wo können wir in 10, 20 Jahren führend sein? Wo gibt es gerade zum Beispiel auch technischen Entwicklungsbedarf? Bei den Batterien immer noch. Wo können wir unsere Stärke als Ingenieursland ausspielen und unsere Erfahrung und jahrzehntelange Reputation im Maschinenbau ausbauen? Aber das sind halt andere Themen als in der Vergangenheit. Vielleicht mehr Umwelttechnologie, Technologie der Transformation. Und da nicht zu sehr daran festzuhalten, dass wirklich alle Industrien, wie sie derzeit in Deutschland repräsentiert sind, mit allen Sparten auch hier bleiben, das wäre für mich ganz, ganz wichtig.
Aber Deutschland steht ja auch Europa stehen im globalen Wettbewerb. Und wir haben da auf der einen Seite die USA, wo Sie ja auch lehren. Da gibt es diesen massiven Inflation Reduction Act, milliardenschwere Subventionen. Und auf der anderen Seite haben wir ein Land wie China, das mit einer Art Staatskapitalismus das Ganze lenkt. Welche Antworten sollte Deutschland, sollte Europa da finden auf diese beiden Modelle?
Ja, da würde ich zu etwas Vorsicht aufrufen. Dann, man kann natürlich im ersten Augenblick etwas neidisch sein, wenn auf der chinesischen Seite und der amerikanischen Seite, die kann man durchaus zusammentun, wie sie das gerade gemacht haben, durch einen massiven staatlichen Anschub bestimmte Industrien gefördert werden und das Land sich Spitzenposition erringt. Jedoch ist es immer so, dass wenn etwas von oben runter top-down vorgeschrieben wird, die Vorteile der Marktwirtschaft verloren gehen. Und die Vorteile sind ganz einfach, dass die Unternehmer und die Konsumenten letzten Endes am besten wissen, welche Produkte sich lohnen, welche Produkte nachgefragt werden, wie viel Zahlungsbereitschaft besteht. Also diese Aggregation von Informationen, könnte man sagen, ist einer der Hauptvorteile des marktwirtschaftlichen Systems. Und den gibt man auch. Und das kriegen wir jetzt gerade in den USA zu spüren. Da gibt es dann Mitnahmeeffekte, da gibt es Verzerrungen des IRA, wo vielleicht doch nicht grüner Wasserstoff, sondern mehr brauner Wasserstoff gefördert werden könnte. Und in China ist es ganz genauso, dass vorgeschriebenen Wege, die Industrien, die betont werden, vielleicht etwas hinter dem Markt herhinken können. Es ist nicht so, dass wir nicht etwas davon lernen könnten, durchaus auch von den Chinesen. Also ich würde mir in Deutschland, wie ich am Anfang gesagt habe, sehr wünschen, dass wir uns kühl strategisch überlegen, wo wollen wir führend sein in 10, 20 Jahren. Und da in Situationen, wo der Markt unterschiedliche Anreize hat, kurzfristigere Anreize hat, versuchen, die staatliche Unterstützung hinzulenken. Das fehlt mir in Deutschland ein bisschen, dieses kühle Überlegen, aber dann halt keine autokratische Top-Down-Vorschrift, sondern nach wie vor gelenkt von den Interessen der Unternehmer und der Konsumenten.
Also keine breite Subvention, wie beispielsweise ein Industriestrompreis, sondern eher punktuelle Subventionen.
Durchaus. Der Industriestrompreis gehört sicherlich nicht zu meinen wirtschaftspolitischen Lieblingskonzepten. Auch da muss ich zugeben, dass es sicherlich ein Argument gibt, und zwar das Argument der Überbrückung. Also wenn es in der Tat so ist, dass wir auf dem Wege der Transformation zu den Erneuerbaren gerade in einer besonderen Durststrecke sind, dass im Zuge der Energiekrise die Preise jetzt ganz besonders hochgeschnellt sind und wir aber Hoffnung haben, dass in ein paar Jahren es ein bisschen besser wird, dass die Windparks in Norddeutschland ins Laufen kommen und uns sagen, naja, es könnte Unternehmen geben, die jetzt abziehen, ins Ausland abwandern. Wenn wir da ein bisschen überbrücken, behalten wir die hier. Das ist ein gutes Argument. Aber ich frage mich schon, warum wir uns da so sicher sind, dass wir uns genau in diesem Zeitfenster bewegen. Denn wenn die Transformation und die niedrigeren Energiepreise morgen passieren würde, dann würde ja keiner abwandern. Oder es würden halt die abwandern, die sowieso abwandern müssen. Das heißt, ich bin da etwas vorsichtig. Ich würde mir wünschen, dass wir mehr betonen, Investition in Kapazitäten, die Pipelines für H2-Ready Gas aufzubauen, die Stromnetze aufzubauen, nicht nur in Deutschland, auch europaweit besser zu koordinieren. Ich wünschte mir, wir würden viel mehr darüber nachdenken.
Das heißt, so eine Subvention wie jetzt beispielsweise auch bei Intel im Osten Deutschlands, 10 Milliarden werden dort investiert. Ist das der richtige Anschub oder ist das eher falscher Anreiz?
Naja, bei den 10 Milliarden, also über 2% des Bundeshaushaltes 2023, da würden wir schon ein bisschen schwindelig, das muss ich zugeben. Allerdings möchte ich ein paar Dinge sagen, die mich dann doch positiver gestimmt machen. Erstens ist uns ja nun seit dem russischen Pipeline-Desaster ganz deutlich geworden, wie wichtig es ist, einseitige Abhängigkeiten zu vermeiden, wie wichtig es ist, strategisch zu überlegen, wo wollen wir unabhängig sein? Und da könnte es halt sein, dass diese Industrie, einschließlich Intel, wirklich eine Industrie ist, wo es wichtig ist. Und dann ist es auch durchaus richtig, dass der Staat in Anführungsstrichen in diese strategische Unabhängigkeit investiert. Und das sollte aber ein bisschen klarer definiert und diskutiert werden, welche Industrien gehören dazu, wie denken wir darüber nach. Denn ansonsten wird natürlich jede Industrie schreien, oh, wir sind ganz wichtig für die strategische Unabhängigkeit. Das Zweite ist, wenn Leute wie ich davon reden, dass sich die Industriezusammensetzung in Deutschland auch ändern muss, dass wir nicht alles in Deutschland behalten können, dann kommt auch der große Ausschrei, dass ich nicht genug darüber nachdenke, welche Wertschöpfungsketten damit verbunden sind und welche andere Industrien darunter leiden würden. Das Umgekehrte stimmt natürlich auch. Also wenn wir Intel da aufbauen in Magdeburg, gerade in Ostdeutschland, wo wir immer noch mit den niedrigen Löhnen zu kämpfen haben, dann wird es gleichzeitig auch dazu führen, dass sich andere Industrien ansammeln wollen. Und ich glaube, das bekommt Magdeburg jetzt schon positiv zu spüren. Also ich bin da im Augenblick ganz hoffnungsvoll.
Die Nachrichten drängen. Ulrike Malmedier, Wirtschaftsprofessorin, Mitglied im Rat der Wirtschaftsweisen. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Ja, sehr gerne.
Auf Wiederhören.